Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Arthur Landwehr ist der SWR-Hörfunk-Korrespondent in Washington. Er berichtet aus den USA jetzt wieder seit anderthalb Jahren. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr.
Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Mir geht es sehr gut. Ich fühle mich wohl in Washington. Mache sehr gern diese Arbeit.
Leben mitten in der Stadt?
Mitten in der Stadt, ja. Guten Kilometer vom Weißen Haus entfernt.
Es ist dies Ihr zweiter Turn. Sie waren schon mal Washington-Korrespondent. Ich glaube Ende 90er bis Mitte Nullerjahre.
Ja, 1999 bis 2006.
Jetzt wieder in den USA, in einem Land, das sich in Ihrer Wahrnehmung verändert hat?
Ja, klar. Also es ist äußerlich und innerlich. Also innerlich mit Donald Trump, da kommen wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Also politisch hat sich sehr viel verändert, aber auch äußerlich. Die Stadt ist eine ganz andere geworden. Also es gab Gebiete, in die sind wir früher auf gar keinen Fall gegangen in der Stadt. Da ist nicht mal die Polizei hingegangen, so gefährlich war das.
Aha.
Und das sind heute Gegenden, da fährt man abends hin zum Abendessen und zum
Tanzen. Wie haben die das hingekriegt?
Also das, was man auch bei uns Gentrifizierung nennt. Okay. Stück für Stück die schlechten Wohngebiete, die armen Wohngebiete, kann man auch sagen, werden nach draußen gedrängt.
Ja.
Und diese frei werdenden Bereiche werden saniert. Neue, schöne, schicke, teure Wohnungen, Restaurants.
Und aber das Problem hat man ja nur verlagert.
Das Problem ist verlagert. Daran hat sich nichts geändert dadurch.
Mhm.
Aber der äußere Eindruck dieser Stadt ist ein ganz anderer. Sie ist nicht mehr so schmuddelig, wie sie mal war.
Wie nehmen Sie heute die Stimmung und die Atmosphäre in diesem Land wahr? Härter, rauer als bei Ihrem ersten Turn?
Nein, das ist sie nicht. Also das Einzige, was sich wirklich verändert hat, ist politische Diskussion. Das hängt mit Donald Trump zusammen. Das, was man so Spaltung nennt. Früher war es eigentlich üblich, dass man irgendwann mal die Politik außen vor gelassen hat. Heute spaltet es Familien.
Ja.
Das hat sich verändert. Aber das Leben im Land eigentlich nicht so sehr. Man kann nicht sagen, dass es rauer geworden ist, sondern ich empfinde es eher freundlicher noch als vorher. Und es hängt vielleicht auch mit der wirklich guten Wirtschaftssituation zusammen. Den Leuten geht es heute in der Summe, mit Ausnahmen nach oben und unten, aber in der Summe besser.
Wir haben vor der Sendung im Programm auch Hörer gebeten, uns ihre Meinung kundzutun über das deutsch-amerikanische Verhältnis, wie sie das sehen. Da kam relativ ein differenziertes Bild zustande, aber schon auch der Schwerpunkt. Es hat sich doch einiges zum Schlechteren entwickelt. Wie nehmen Sie das wahr in Washington?
Also auf der politischen Ebene ist das so. Da sind ganz viele Kommunikationskanäle auch abgebrochen. Und ich höre auch immer mal wieder von deutscher Seite, aber auch von amerikanischer Seite, sie sagen, wir halten diese Kanäle heimlich offen für die Zeit danach.
Okay.
Aber da ist oft sehr viel Stillstand, sehr viel Schweigen, aber auch sehr viel Streit, Kampf um Vorherrschaft, wenn man so will. Es geht um Steuern und all diese Dinge. Es geht um Wirtschaft. Also das ist sehr viel schwieriger geworden. Aber unterhalb dieser politischen Ebene, so auf der ganz persönlichen, ist es immer noch ein exzellentes Verhältnis. Deutschland und die Deutschen haben einen wunderbaren Ruf in den Vereinigten Staaten. Das hat sich einfach nicht geändert. Hängt auch damit zusammen, dass ein großer Teil der Amerikaner deutsche Wurzeln hat. Und da ist ganz viel Sympathie.
Was die Politik angeht, Sie werden sicher auch schon mit Diplomaten gesprochen haben, deren Job es ja ist, für ein gutes Klima zu sorgen. Haben die überhaupt noch die entsprechenden Ansprechpartner in Washington?
Ja, die haben die schon. Und Diplomatie ist ja etwas, was unterhalb der Oberfläche stattfindet. Das, was am Kämpfen an der Oberfläche ist, ist fürs Schaufenster. Und darunter muss es funktionieren. Aber auch das darunter ist schwieriger geworden, als es war. Aber es existiert.
Das Impeachment-Verfahren gegen den amtierenden Präsidenten Trump. Wie ist der aktuelle Stand?
Im Moment wird im Senat verhandelt. Es geht mindestens 2 Wochen, möglicherweise aber auch noch sehr viel länger. Derzeit wird sehr viel darüber gestritten, wie es eigentlich ablaufen soll. Also ob noch weitere Zeugen gehört werden, ob zusätzliches Beweismaterial eingeführt wird. Hier geht es um den öffentlichen Eindruck. Hier geht es darum, was bleibt hinterher hängen und darüber wird gestritten.
Es gibt ja 2 Anklagepunkte. Das eine ist Amtsmissbrauch, das andere ist Behinderung des Kongresses.
Mhm.
Mit welcher Taktik werden die Demokraten versuchen, in diesen beiden Punkten die Pflöcke reinzurammen?
Also Sie sagen, alles das, was Donald Trump gemacht hat in dieser Ukraine, in dem Ukraine-Skandal, hat nur ihm selbst genutzt. Er hat das Land, er hat sein Amt, er hat das amerikanische Geld, das Geld der Steuerzahler missbraucht, um sich selbst im politischen Wahlkampf zu helfen. Das sei das Verbrechen. Das versuchen Sie jetzt so zu vermitteln, dass die Menschen es auch verstehen. Und dass sie es tatsächlich als Verbrechen, als Vergehen, als etwas ganz Schlimmes empfinden. Das ist ihre Aufgabe. Es ist ja was auf der anderen Seite sehr Juristisches, etwas sehr Trockenes. Und das zu vermitteln, ist jetzt ihre Aufgabe.
Auf der anderen Seite gibt es eine republikanische Mehrheit im Senat, die, wenn ich das richtig sehe, bislang ja alles, was von Seiten der Demokraten kam, abgeschmettert hat.
Ja, und das wird auch so, wie es aussieht, weiterhin so sein. Also niemand rechnet damit, dass es eine Mehrheit geben könnte, Donald Trump tatsächlich aus dem Amt zu jagen. Aber es wird wahrscheinlich nicht einmal eine Mehrheit dafür geben, dass weitere Zeugen gehört werden, die wirklich Interessantes, Neues beitragen könnten. Es ist sehr unwahrscheinlich. Es kann noch passieren, aber es ist sehr unwahrscheinlich.
Es gibt ja möglicherweise eine zentrale Figur, der frühere Sicherheitsberater Bolton, der, glaube ich, auch signalisiert hat, dass er aussagen würde.
Ja.
Wird er aussagen oder wird das verhindert werden?
Also dafür bräuchte es mindestens 4 Republikaner, die, um eine Mehrheit für die Demokraten im Senat herzustellen, weitere Zeugen einzuladen. Dann würde John Bolton kommen. Aber das ist genau das, was viele Republikaner nicht wollen. Weil man bei John Bolton nie weiß, was er tun wird. Das ist ein sehr unabhängiger Kopf, ein sehr radikaler Kopf. Und einer, der auch schon unter George W. Bush eher in der rechten Ecke war.
Aber und eben einer, der mit Trump möglicherweise noch eine Rechnung offen
hat? Der hat mit ihm noch eine Rechnung offen. Das war einer, der ihn auf der einen Seite erst unterstützt hat, aber ihn auch in viele Konflikte mit Richtung Iran gepusht hat. Und der dann im Streit auseinandergegangen ist. Über die Afghanistan-Frage ging es dann auseinander. Und der könnte möglicherweise eine offene Rechnung haben.
Was denken die Amerikaner über dieses Impeachment-Verfahren?
Ja, da kommt es immer darauf an, wen man fragt. 50-50 in allen Umfragen. Die eine Hälfte sagt, endlich ist das die Gelegenheit, ihn loszuwerden. Und die andere Hälfte sagt, ihr wollt denjenigen, den wir gewählt haben, unrechtmäßig aus dem Amt nehmen. Ihr wollt die Wahl von 2016 rückgängig machen. Das dürft ihr nicht. Das ist ungesetzlich. Und genau auf der Linie geht es halt auseinander.
Wie geht das Verfahren aus?
Ja, das ist eigentlich sehr leicht absehbar. Donald Trump wird freigesprochen werden. Einfach weil die Mehrheitsverhältnisse so sind. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Man müsste 20 Republikaner überreden, mit den Demokraten zu stimmen. Und das wird einfach nicht passieren.
Bei welcher Ziffer, Arthur Landwehr, steht aktuell der Lügenzähler der Washington Post?
Ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber irgendwo 12.000 ungrad.
Okay.
Also die zählen immer kräftig mit und schreiben auch, welche Lügen er verbreitet hat, ja, was alles falsch war.
Eine der letzten Lügen oder eine der letzten Halbwahrheiten war die Begründung für den Anschlag auf Soleimani, zu sagen, der hätte 4 Anschläge geplant auf verschiedene US-Botschaften oder US-Einrichtungen.
Naja, und dann kommt sein Verteidigungsminister und sagt, ja, also so sei das auch nicht gemeint gewesen mit den 4. Also das sei so ungefähr. Und zumindest habe der Präsident das wohl so verstanden und dann habe er es auch so gesagt. Das war's.
Warum schadet ihm das nichts?
Ich glaube, jetzt muss ich sagen, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man eine Lüge hat oder 12.000. Wenn jemand 12.000 Mal lügt, dann empfindet man das nicht mehr als Lüge, sondern das ist Teil einfach des Geschichtenerzählens. Donald Trump ist ja ein Mann des Geschichtenserzählens, der Meister des Narrativen. Also ein guter, ein guter Gebrauchtwagenverkäufer erzählt dir ja nicht, wie viel PS dieser Wagen hat und sowas, sondern er schafft Bilder in deinem Kopf, in denen du dich selber vorstellst in diesem Auto und was für ein wunderbares Leben das bedeutet.
Sie
und das
haben
ist das, was Donald Trump macht.
Sie haben den ja auch mal face-to-face gesehen, erlebt bei einem Wahlkampfauftritt.
Ja,
wie kann man das beschreiben,
was da passiert? Das ist irgendwo eine Mischung zwischen Rockkonzert und Boxkampf. Also die Leute warten stundenlang vorher. Es gibt ein Vorprogramm. Da kommt der Gouverneur, dann kommt sein Sohn, Donald Jr. Das ist ein wahnsinnig guter Agitator, muss man wirklich sagen. Es ist laut wie bei einem AC/DC-Konzert. Also sehr viel lauter als bei sonst im Veranstaltung. Und wenn es dann losgeht, er kommt, dann spielen sie Proud to be in America, American.
Ja.
Und diese 4 Minuten, die das Lied dauert, braucht er, um von der Seite der Bühne bis in die Mitte der Bühne zu gehen. Und dann macht er Kontakt mit den Leuten. Und genau mit dem letzten Takt steht er dann an seinem Rednerpult. Und 1,5 Stunden fesselt er die Leute. Er hat Charisma. Ja. Und seine Fans sind dann in der Halle, denen ist es egal, ob es die Wahrheit ist oder nicht, was er erzählt, sondern wichtig ist, dass hier ein Mann steht, dem sie vertrauen. Und der ihr Mann ist, derjenige ist, der ihnen, so glauben sie, eine Stimme gibt.
Aber die finden es nicht peinlich, dass da einer steht, der sich pausenlos selber in den Himmel lobt?
Nein, das finden sie überhaupt nicht schlimm, weil er gleichzeitig all diejenigen kritisiert, die, von denen sie glauben, dass sie ihr Leben schlecht machen, dass sie ihnen die Ehre genommen haben, die so eine Ostküstenpolitik machen, die aber nichts mit ihrem eigenen Leben in der Mitte Amerikas mehr zu tun hat.
Das bedeutet aber, es gibt diese Kluft tatsächlich und sie ist riesengroß zwischen Ost- und Westküste auf der einen Seite und dem Land dazwischen?
Ja. Das ist ein gigantischer Unterschied. Und die Menschen, die in der Mitte leben, wenn man es jetzt mal so pauschal nimmt, die haben das Gefühl, dass das, was in den Städten, was in Washington, was in Los Angeles, was in New York gedacht wird, in den Medien gespiegelt wird, hat mit ihrem Leben nichts zu tun. Mhm. Und sie werden selber nicht ernst genommen. Und da kommt plötzlich einer, Donald Trump, und sagt, ich bin eure Stimme, ich trockne diesen Sumpf aus. Und das ist so viel, dass sie ihm alles andere verzeihen.
Ist darüber auch eine große Sprachlosigkeit entstanden?
Ja, ein großer Konflikt. Im Grunde wird mehr geredet als vorher, aber es wird eben auch mehr gestritten, was man vorher nicht so getan hat, sondern ganze Familien sind auseinandergerissen. Über diesen Streit, ist das jemand, der dieses Land mit seinen Werten kaputt macht? Mhm. Oder ist das derjenige, der endlich Amerika wieder zu dem macht, was es mal war? Und das ist das Entscheidende, was es mal war. Genau diese Erinnerung an die gute alte Zeit, die weckt er bei denjenigen, als in ihrem Kopf die Welt noch in Ordnung war.
Die Versprechen des Donald Trump, weswegen er ja dann auch gewählt wurde, fangen wir an mit America Great Again. Hat er das eingelöst?
Also er würde sofort sagen, denn der neue Slogan für den neuen Wahlkampf heißt jetzt Keep America Great. Halte Amerika groß. Und ein Faktum ist, dass es der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten so gut geht wie seit langem nicht mehr. Seit mehr als 10 Jahren geht es kontinuierlich aufwärts. Es sind, glaube ich, jetzt 120 Monate hintereinander steigende Zahlen, Beschäftigtenzahlen. Die Arbeitslosenquote ist auf dem niedrigsten Stand seit weit über 50 Jahren. Es geht den Leuten gut.
Das ausschließliche Verdienst von Donald Trump oder baut er auf dem auf, was sein Vorgänger hinterlassen hat?
Natürlich baut er auf dem auf, was Barack Obama hinterlassen hat. Der hat die Wirtschaftskrise mit sehr radikalen Dingen auch mit überwunden. Aber das kann man ihm Donald Trump nicht vorwerfen, dass er sagt, in meiner Präsidentschaft geht es den Menschen so gut. Und zum ersten Mal, muss man auch sagen, steigen die Löhne der Geringverdiener, was lange Zeit nicht der Fall war.
Was Obama angeht, eine zentrale Forderung von Trump war ja, oder ein zentraler Programmpunkt war ja, Obamacare abzuschaffen. Hat er das hingekriegt?
Nein, abgeschafft ist es nicht, aber schon sehr geschwächt. Es gibt sehr viele Dinge, die wieder zurückgenommen worden sind. Das ist eines auch kompliziert, auch für Donald Trump, weil Krankenkassen, Krankengesundheitsversorgung ist das wichtigste Thema überhaupt für die Amerikaner. Das ist die größte Sorge auch. Werde ich ordentlich versorgt, wenn ich krank bin? Kann ich es bezahlen? Wird meine Krankenkasse bezahlen? Was aber passiert ist mit Obamacare war, dass für die Mittelklasse die Krankenkassen sehr viel teurer geworden sind. Und das hat die schon sehr geärgert. Und zu sagen, ich nehme das wieder zurück, wir können nicht alles umschichten in Richtung Arme, das hat Donald Trump gemacht.
Wann ist die Mauer zu Mexiko fertig?
Naja, die wird natürlich nie vollständig sein. Also sie wird gebaut, es gibt ja schon viele 100 Kilometer, aber die gab es vorher auch schon. Donald Trump hat ein paar Kilometer dazu gebracht. Aber es ist gar nicht so wichtig, wie viele Kilometer tatsächlich gebaut worden sind. Wichtig ist, dass er zu seinem Versprechen steht. Das ist das, worauf die Leute achten. Und er schafft es, die Demokraten zu denjenigen zu machen, die verhindern wollen, dass die Mauer gebaut wird, was so viel heißt wie, es kommen viele Leute von draußen und die zerstören die Lebensweise, wie ihr sie gekannt habt, die euch wichtig ist. Deshalb hält er das aufrecht. Wie viele Kilometer am Ende gebaut worden sind, ist völlig egal.
Und diese Geschichte, dass Kriminalität und dass schlimme Dinge von Mexiko in die USA reingehen, das nehmen die Amerikaner so an oder landet das auch irgendwann beim Lügenzähler der Washington Post?
Sowohl als auch. Der größere Teil landet im Lügenzähler oder gehört zu dieser Geschichte, die erzählt wird. Wichtig ist ja, dass man die Dinge miteinander verbindet. Der Menschen kommen von außen und die eigene Lebensweise, auch das Defizit in der eigenen Lebensweise. Die Mauer wird aber unwichtig. Es kommt eine neue. Eine neue heißt Klimawandel. Donald Trump positioniert sich eindeutig gegen den Klimawandel. Und er sagt, all diejenigen, also nicht gegen den Klimawandel, sondern gegen Klimaschützer, so, damit ich das richtig sage. Er sagt, all diejenigen, sie wollen euch euer Leben nehmen. Sie wollen euch eure Wurst nehmen. Sie wollen euch euer Steak nehmen. Sie wollen euch euer Auto nehmen. Sie wollen euch die Lebensweise, die euch groß gemacht hat, die ihr geprägt habt, die wollen sie euch nehmen. Das ist die neue Mauer, das wird das neue Thema im Wahlkampf werden.
Erfolgreich?
Ja, das wird erfolgreich werden, weil es genau, man muss ja, viele Menschen sind ja nicht in der Lage, das Defizit, was wirklich da ist, zu formulieren. Ja. Und da ist etwas, da macht es leicht, sich dran festzuhalten.
Vor ein paar Wochen war die Welt besorgt, ob aus dieser Konfrontation zwischen den USA und dem Iran nicht ein Krieg entsteht. Wie ist das heute? Ist das ausgestanden, Ihrer Einschätzung nach?
Ja, also fürs Erste ist es ausgestanden. Es war schon vielleicht gar nicht mehr so überraschend, aber dann doch ein sehr direkter Zug, diese Spirale von Angriff und Gegenangriff zu unterbrechen. Mhm. Anscheinend von beiden Seiten, indem die Iraner, so wie es aussieht, ganz gezielt so die amerikanischen Stellungen beschossen haben, dass dabei niemand ums Leben kam. Und das wiederum hat Donald Trump die Möglichkeit gegeben zu sagen, so jetzt hören wir auf. Und es gibt Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, aber die waren eh schon ausgereizt und damit ist gut.
Welche Erklärung gibt's dafür, dass Donald Trump und mit ihm auch viele Amerikaner den Iran so hassen?
Naja, die Ursache liegt natürlich schon mal 40 Jahre zurück. Damals wurde die Botschaft besetzt, es waren dann die Botschaftsangehörigen lange als Geiseln genommen.
444
Tage. 444 Tage waren das und das steckt immer noch sehr tief. Es ist da immer noch so, dass es keine amerikanische Botschaft in Teheran gibt. Es gibt keine iranische Botschaft in den Vereinigten Staaten. Das läuft alles über die Schweiz. Also da ist eine tiefe Sorge. Und dann ist es auch so, dass eine sehr starke iranische Exilpopulation in den Vereinigten Staaten gibt. Und die ist wiederum auch geteilt. Die eine Hälfte, die sagt, endlich jemand, der etwas gegen dieses Mullah-Regime tut. Das ist ein sehr brutales, sehr unterdrückerisches, diktatorisches Regime. Und endlich einer, der dagegen aufsteht. Und dann gibt es die andere Hälfte, die sagt, wir müssen mit dem Land zusammenarbeiten, dem geht es wirtschaftlich schlecht.
Gleichzeitig aber pflegen die USA beste Kontakte zu einem gleichfalls unterdrückenden Regime, nämlich in Saudi-Arabien.
Ja, dem Gegner des Iran. Also es hat sehr starke strategische Gründe. Für die USA ist diese Region natürlich strategisch extrem wichtig und dann hat man sich eben auf Saudi-Arabien festgelegt, pflegt aber schon auch frühere Regierungen sehr enge persönliche Beziehungen, auch die Bush-Regierung. Beide Bush-Präsidenten hatten enge Beziehungen zu Saudi-Arabien. Das hat auch was zu tun mit dem Ölgeschäft. Das hat damit zu tun, dass man offensichtlich gleiche Interessen hier vertritt und das überlagert dann Weltpolitik.
Trump hat jetzt nochmal Soleimani, also den er mit einer Drohne hat töten lassen, nachträglich einen Hurensohn genannt. Ist das kluge Politik?
Ja, ich glaube nicht. Und dafür ist er auch sehr kritisiert worden. Das wird auch von Leuten, die eigentlich ihm sehr zugetan sind, als pietätlos empfunden. Sowas macht man nicht.
Umgekehrt, ein iranischer Abgeordneter bietet jetzt $3 Millionen für die Ermordung von Donald Trump.
Ja, sowas gibt's immer wieder mal. Also, das würde ich jetzt nicht zu ernst nehmen. Das ist Public Relations.
Wie denken sich, werden sich diese USA-iranischen Beziehungen in der Zukunft entwickeln? Gibt es überhaupt irgendjemanden, auch vor dem Hintergrund dessen, dass die Iraner jetzt möglicherweise wieder anfangen, an der Atombombe zu basteln? Gibt es überhaupt irgendjemanden, der diesen Knoten noch durchschlagen kann?
Vielleicht Donald Trump. Also man muss sich immer mit der Möglichkeit bei ihm auseinandersetzen, dass er Erfolg haben könnte. Mhm. So wie auch beispielsweise mit der China-Politik, kommen wir vielleicht noch drauf. Mhm. Es könnte sein, wir wissen es nicht, dass seine sehr unkonventionelle und sehr konfrontative Taktik am Ende den Erfolg bringt. Es wird wahrscheinlich wieder zu einem Atomabkommen kommen. Und möglicherweise wird genau das passieren, was er will, nämlich strenge Regeln, mehr Garantien, weniger Rechte für den Iran, weil Iran braucht die Zusammenarbeit und vielleicht hat er recht.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Arthur Landwehr, unser ARD-Hörfunk-Korrespondent in Washington, der zweite Turn, wir haben es vorhin schon kurz gurz gesagt, Erster Turn war 1999 bis 2006. Jetzt seit anderthalb Jahren wieder Washington. Haben sich Ihre Arbeitsbedingungen eigentlich verändert oder ist das im Wesentlichen gleich geblieben?
Also mal abgesehen davon, dass wir intern, gibt es jetzt ein großes ARD-Büro. Früher waren das viele kleine Büros, was aber hoffentlich die Hörerinnen und Hörer nicht merken. Die Arbeitsbedingungen haben sich eigentlich nicht verschlechtert.
Ja.
Vor dem 11. September war es leichter. Da konnte man einfach ins Weiße Haus rein, hat seinen Ausweis gezeigt, ging da rein. Das geht jetzt alles nicht mehr. Das müssen wir jetzt vorher anmelden. Hat aber wenig mit Donald Trump zu tun. Mhm. Der ist jemand, der auf Journalisten, auf die Presse ziemlich eindrischt, verbal. An den Arbeitsbedingungen für uns hat das aber nichts weiter verändert. Also wir haben den gleichen Zugang oder den Zugang auch nicht. Darf man sich nichts vormachen. Als ausländischer Korrespondent hat man nicht den Zugang in die allererste Reihe, weil das ist mal für die reserviert, die auch die Wähler erreichen.
Ja.
Aber ansonsten bekommen wir die Materialien, die wir brauchen. Wir bekommen Gesprächspartner, die wir brauchen. Wir dürfen die Fragen stellen, die wir Fragen wollen. Also zwischen Rhetorik und Wirklichkeit große Kluft.
Haben sich die Arbeitsbedingungen für amerikanische oder für die amerikanischen Journalisten verändert, die Donald Trump gerne als Feinde des Volkes bezeichnet?
Auch da in allererster Linie mal rhetorisch. Und das ist auch nicht schön, wenn man immer auf offener Bühne beschimpft wird. Und wenn so eine aufgeheizte Stimmung im Saal ist, beispielsweise bei einer Wahlkampfveranstaltung, und er sagt, und die da hinten stehen, das sind übrigens diejenigen, die euch die Lügengeschichten erzählen, dann richtet sich diese Stimmung auch gegen die Kolleginnen und Kollegen. Das ist nicht schön. Aber auch für einige Vertreter, Washington Post, New York Times und ähnliches, haben sich die Bedingungen im Weißen Haus verschlechtert. Weniger Zugang. Und das Allerentscheidendste aber ist, die Pressestelle, der Regierungssprecher, die Regierungssprecherin spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Mhm. Es hat, glaube ich, seit ein Dreivierteljahr keine einzige Pressekonferenz mehr gegeben. Macht der Chef jetzt alles selbst und spontan oder aber mit Zugang zu denjenigen, die ihm wohlgesonnen sind. Zum Beispiel Fox News. Er ist wahnsinnig gerne dort im Fernsehen, tritt selbst auf. Das heißt, kontrolliert auch die Botschaft. Er versucht alles zu vermeiden, was das, was er sagt, irgendwie interpretiert.
Ist das eine stabile Verbindung, Trump und Fox, oder gibt es da auch Irritationen?
Es gibt neuerdings Irritationen. Sie sind nicht mehr ganz so auf seiner Linie. Da gab es ein paar Dinge, die sie auch geärgert haben oder ihn geärgert haben. Aber das war eine lange Zeit wirklich stabil. Und er wird es auch stabil halten, ganz einfach, weil seine Kernklientel zum Kernpublikum von Fox News gehört. So wie es aber auf der anderen Seite auch Fernsehprogramme gibt, Radioprogramme sind, die eher progressiv sind, eher auf der linken Seite sind, MSNBC beispielsweise, auch zum Teil CNN.
Und dann? Es gab mal in Deutschland einen Bundeskanzler, der hieß Helmut Kohl, der hat immer gesagt, Spiegel liest er nie. Irgendwann kam raus, dass möglicherweise er dann doch die ein oder andere Ausgabe des Spiegel gelesen hat. Ist es bei Trump, was Washington Post und New York Times angeht, möglicherweise ähnlich?
Er weiß zumindest ziemlich genau, was da steht, weil das kann man in seinen Tweets dann wiederum lesen. Also entweder wird er von anderen gebrieft, was das Wahrscheinlichere ist, dass ihm gesagt wird, was da alles steht. Aber er weiß da schon sehr genau Bescheid.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Arthur Landwehr, der sich, wenn ich es richtig sehe, vor Weihnachten in Washington die Frage gestellt hat, wo komme ich eigentlich her?
Ja, so wie 30 Millionen andere Amerikaner oder Amerikaner das auch gemacht haben, ist ein ganz großer Trend, ein Hype, seine eigene DNA, also seine Gene untersuchen zu lassen. Das ist nicht teuer, kostet so $100 und war ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr. Also das einfach machen zu lassen.
Sie haben es auch machen lassen. Darf ich Sie ganz persönlich fragen, was dabei rausgekommen ist?
Ja, also das erstmal, wie es geht. Man spuckt einfach in so ein Röhrchen, schickt es hin und 6 Wochen später bekommt man das Ergebnis. Und
ein seriöses Ergebnis?
Seriös.
Okay.
Ja, ja. Also es gibt so ein +5, -5%. Das sagen die einem auch sehr genau. Doch, das kann ich schon sehr genau machen. Also ich bin ungefähr zur Hälfte, wie heißt das so schön, germanisches Europa. Also Deutschland, Benelux, Nordschweiz, Nordösterreich. Und dann, das war für mich ziemlich überraschend, 45% England und Wales, also Vorfahren müssen aus der Region gekommen. Erklärt mir übrigens auch, warum ich ein paar Verwandte mit rötlichen Haaren und Sommersprossen habe, was könnte da herkommen. Und dann bleiben noch 4% und das ist Norwegen und Island. Also ich würde jetzt mal sagen,
auch nicht schlecht.
Paar Wikinger.
Ja, und in wie viele Jahrhunderte geht das zurück?
Ja, theoretisch natürlich viele hundert, also auch tausende von Jahren, aber das verdünnt sich, wenn ich das mal einfach so unwissenschaftlich sagen will. Also was die untersuchen, sind ein paar Marker auf den Genen, die speziell für bestimmte Regionen sind. Und so wie diese Marker auftauchen in der Menge und in der Verteilung, kann man dann ungefähr sagen, woher die Vorfahren gekommen sind.
Und in Ihrem speziellen Fall ist überraschenderweise auch noch rausgekommen, dass Sie unfassbar viele Cousins in den USA haben.
Ja, ich habe jetzt bis jetzt 277 Cousins und Cousinen vierten Grades in den USA. Aber deshalb in den USA, weil das etwas ist, was hauptsächlich in den USA stattfindet. Wenn wir jetzt, also das wird auch in Deutschland populärer, habe ich schon gesehen. Wenn es da mehr in diesen Datenbanken aus Deutschland gibt oder in anderen Regionen, dann werde ich natürlich auch noch Verwandte aus anderen Ländern haben, so wie jeder andere auch. Aber interessant ist, ich habe da jetzt schon mal reingegeben, so ein Geburtsort von Vater und Mutter. Und schon hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, mein Urgroßvater ist im selben Ort geboren wie ihre Mutter.
Okay.
Also ob die jetzt wirklich verwandt waren oder wie weit zurück die Vorfahren gehen, irgendwo werden wir gemeinsame haben. Aber wir sind auf einem ganz kleinen Genabschnitt auf jeden Fall schon mal verwandt und sie wohnt in Missouri.
Es gibt ja auch die Möglichkeit in den USA rauszubekommen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, an bestimmten genetisch bedingten Krankheiten A, zu erkranken und B, möglicherweise zu sterben. Haben Sie das auch gemacht?
Habe ich nicht gemacht, aus zwei Gründen. Also man erfährt zum Beispiel, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eine genetische Disposition für Alzheimer hat oder für Darmkrebs und so. Das kann auf der einen Seite hilfreich sein und auf der anderen Seite bringt es einem aber auch so ein Damoklesschwert. Vor allen Dingen, wenn man nicht wirklich was dagegen tun kann. Dann weiß ich zwar, das könnte kommen, aber tun kann ich nicht wirklich was. Und dann gibt es natürlich auch noch den Datenschutz. Weil es gibt nichts Persönlicheres als die eigene DNA. Alles, wirklich alles, was einen selbst ausmacht, ist da drin. Und niemand weiß genau, wer eines Tages Zugang zu diesen Datenbanken hat. Mhm. Wer das missbrauchen kann. Und natürlich wird der Tag kommen. Das ist prognostiziert, dass Krankenkassen, dass andere Versicherungen auf diese Daten Zugriff haben wollen oder das möglicherweise zur Gesundheitsprüfung machen.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Arthur Landwehr, dessen prophetische Fähigkeiten als USA-Korrespondent so ausgeprägt sind, dass wir jetzt einmal um die Welt galoppieren. Fangen wir an mit dem amerikanisch-nordkoreanischen Verhältnis. Wie geht das weiter?
Also sehr unkonventionell begonnen. Ich würde mal sagen, unter 50% die Chance, dass es gut ausgeht. Scheint nicht gut zu laufen.
Wird mit dem Iran irgendwas passieren in diesem Jahr?
Da glaube ich, gehen die aufeinander zu. Gezwungenermaßen. Und ich glaube, es wird neue Verhandlungen geben. Ob die dann erfolgreich sind, eine andere Geschichte, aber es wird neue Verhandlungen geben.
Der Vertrag mit China, die Lösung aller oder vieler Probleme erstmal?
Wird eine Weile dauern, aber der erste Schritt ist gemacht. Und das, glaube ich, wird auf der Habenseite von Donald Trump stehen am Ende. Und er bekommt auch sehr viel Unterstützung von Demokraten an der Stelle. Weil China ist für ein Land, für das, bei dem viele sagen, zu sanft angepackt in der Vergangenheit. Da musste mal einer hingehen. Und Donald Trump, der keine Angst vor Konflikten hat, ist vielleicht der Richtige.
Das gestörte Verhältnis zu Europa und speziell auch zu Deutschland, wird es da größere Reparaturarbeiten in diesem Jahr geben?
In diesem Jahr vielleicht noch nicht, langfristig sicherlich, aber das ganze Thema Zölle, Konflikt um Handelsbilanzen und Ähnliches ist noch nicht aus der Welt.
Aber es gibt schon einflussreiche Menschen in den USA und in Deutschland, die Wert darauf legen, dass dauerhaft da wieder was passiert.
Das auf jeden Fall. Und man will auf ganz vielen Ebenen weiter zusammenarbeiten. Also ich glaube, niemand will da einen endgültigen Bruch. Aber Donald Trump will was erreichen.
Wie sieht's aus mit den Demokraten? Nach der Katastrophe und nach dem Debakel mit Hillary Clinton hätten die ja eigentlich die Chance gehabt, einen Kontrahenten zu Donald Trump aufzubauen. Warum haben Sie das nicht gemacht?
Ja, die Partei ist völlig gespalten. Also sie ist ideologisch auch so breit, von ganz links bis in die konservative Mitte hinein, dass man am Ende erst, wenn der Kandidat feststeht oder die Kandidatin, weiß, wo wird die Partei stehen. Also sie haben es nicht geschafft, sich auf eine Linie zu committen und dann sich auf eine Person dann einzuschwören. Haben sie einfach nicht geschafft. Jetzt ist es ganz schwierig, diesen Kampf zu Ende zu bringen.
Wer hat, denken Sie, da die größten Chancen?
Also wenn man die Umfragen anschaut, Joe Biden. Also auch einer aus der Gruppe der über 70-Jährigen. Ja. Und es gibt ja auch nur, aber der steht in der Mitte ideologisch und hat derzeit noch die größte Unterstützung. Wir werden mal sehen, in 2 Wochen geht es dann los in Iowa. Ja. Möglicherweise zeigt sich dann alles ganz anders, aber im Moment ist er weit vorn.
Aber Joe Biden wäre doch der Lieblingsgegner von Donald Trump, der diese Ukraine-Verbindung des Biden-Sohns auch im Wahlkampf nochmal ausschlachten könnte. Klar. Wäre das eine kluge Entscheidung, den zu nominieren?
Ja, die Partei nominiert nicht, sondern das Volk nominiert. Anders als bei uns. Es gibt jetzt die Vorwahlen, es geht im Februar los und irgendwie Ende März werden wir wahrscheinlich wissen, wer es denn wird. Aber bis dahin zerfleischen sich erst einmal die demokratischen Kandidaten selbst.
Okay, so wie Sie es schildern, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump ein zweites Mal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird,
50-50 ist groß. 50-50?
Ja. Nur?
Ja, nee, nicht größer als das. Also das würde ich schon sagen, 50-50. Es gibt eine Gruppe, die darüber entscheidet, also seine Anhänger bleiben so, seine Gegner bleiben so. Die, die früher Obama gewählt haben und dann ihn und nicht Hillary Clinton, das ist die entscheidende Gruppe. Wer kann die mobilisieren?
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne, das war wirklich ein großes Vergnügen.
Eins gehört.